Hallo, welcome, grüß Gott, Leonie Hau.
Hier ist China-Ticker, der Podcast des China-Netzwerk Baden-Württemberg. Mein Name ist Sven Schmöde.
Und ich bin Manuel Schärfer. In dieser Ausgabe haben wir Folgendes für euch vorbereitet.
Tim Wenniges ist Geschäftsführer für Europa und Internationales bei Unternehmer Baden-Württemberg e.V. und frischgebackenes Mitglied im Beirat des CNBW. Er bespricht mit Sven, wie die Unternehmen und Wirtschaftsverbände im Ländle mit der immer komplexeren Beziehung zu China umgehen. Der Presse entnehmen wir zudem die nicht ganz so neue Rolle der Frau im China der neuen Ära und wir diskutieren über die Erwartungen an Einwanderinnen in Deutschland und der Welt.
Ja, guten Morgen Ihnen und Manuel. Na, was geht bei euch?
Guten Morgen, Herbst geht's hier.
Ja, Sven, Hallöchen. Wenn du noch ein bisschen lauter sprichst, müsste ich dich ja schon fast hören können, wenn ich das Fenster aufmache, oder?
Ja, ich gehe mal ein bisschen weiter weg. Genau, also so ganz weit weg bin ich ja diesmal nicht.
Mal wieder aus Thailand, richtig?
So war's doch. Ja, genau. Also ich bin mal wieder im Urlaub in Südostasien unterwegs.
Und wie ist der Test ausgefallen?
Welcher Test?
Ja, dein obligatorischer Corona-Test, den du immer machst, wenn du in Urlaub gehst.
Achso, diesmal habe ich keinen gemacht. Also die Zeiten sind vorbei. Also es haben einfach alle Corona, glaube ich.
Achso, ich dachte, es ist symptomfrei. Hammer, gesund im Urlaub. So, was ganz Neues. Ich habe übrigens meinen Booster mir abgeholt am Freitag. Das kennt ihr gar nicht mehr. Ist der neueste Booster, der da die spätsommerliche Entwicklung gegen X15BB oder wie auch immer. Schön im Konsulat, im alten Konsulat wurde ich da genadelt.
Also im deutschen Konsulat gab es quasi eine Impfung für euch Expats oder wie?
Genau, konnte man sich anmelden und da kommt dann jemand von Raffles Klinik, von der Raffles Klinik, International Klinik und so ein Doktor und zwei Schwestern und ja, nach allen Formalien und so weiter, bin ich jetzt zum ersten Mal mit der mRNA-Technologie gechippt. Ich habe auch gleich besseren Empfang mit dem Handy, wie man ja.
Super, ja. Super. Dann darfst du ja wirklich bald zurück nach Deutschland. Wobei der neue Impfstoff ist ja auch in Deutschland verfügbar und ich glaube, offiziell empfohlen ist er nur für Menschen über 60. Ich weiß jetzt nicht, ob du da schon bist, aber ich glaube nicht.
Ja, ich bin halt Early Adapter. Nee. Also bei unserem Merkblatt war es dann doch so, dass es empfohlen oder man kann sich impfen lassen, also wenn man dann 3 Monate nicht infiziert oder das letzte 6 Monate. Weiß ich, hatte ja noch nie ein mRNA.
Ja, vielleicht darum geht's. Ich denke, also so, wenn man vorher schon mal die neue Impfung sozusagen bekommen hat, dann ist jetzt wahrscheinlich nicht wirklich die Empfehlung, dass man auch eine vierte Mal das macht. Aber wenn man das noch nie hatte.
Ja, habe ich mir auch so zusammengereimt.
Das ist wahrscheinlich besser, ehe du zurückkommst. Weil ich glaube, in Deutschland, habe ich gelesen, sind die Krankheitszahlen so hoch wie nie zuvor in den letzten Jahren aktuell.
Und woher weiß man das? Nur aus dem Abwasser, oder?
Nee, die Krankmeldungen, also wirklich der Stand der Krankmeldungen bei den Krankenkassen, die Werte der letzten 4 Jahre überschritten.
Okay, das ist dann aber dann so ein Mix oder so eine Bowle aus allen möglichen Sachen vermutlich.
Ja, genau, dieses Jahr nehmen wir alles mit.
Ich bin tatsächlich auch am Überlegen, ob ich jetzt vor der China-Trip
noch krank werde.
Noch einen Booster. Nein, bitte nicht. Aber noch eine Booster nehme. Weil es ist momentan wirklich auch überall jemand krank und man weiß ja auch nicht, wie es dann im Flugzeug ist, wenn man jetzt 11 Stunden halt in so einem geschlossenen Raum ist. Ja, also ich habe jetzt ein bisschen das Gefühl, ich weiß eigentlich gar nicht mehr, wie man sich dann verhalten soll, weil eigentlich ja alles offen ist, aber ich habe doch das Gefühl, es ist ein bisschen assi, wenn man doch mit Corona noch in ein Flugzeug einsteigt. Keine Ahnung.
Ja, ich glaube, assi trifft es ganz gut.
Wobei hier also in dem letzten halben Jahr die Entwicklung sich, ich beobachte es einfach immer, wenn ich in Shanghai in der U-Bahn bin und von vor einem halben Jahr bis jetzt hat sich also die Zahl der Maskenträger ist um 90% zurückgegangen. Also auch der Maskenträgerinnen natürlich. Irgendwie so im Frühsommer oder im Frühjahr gab es ja nochmal so eine kleine Welle hier, wo aber schon gar keine Tests mehr angeboten wurden nirgendwo. Und die Leute haben halt nur so vermutet und jeder hat so einen Scherz gemacht. Hahaha, San Yang, das dritte Mal Yang und so. Und danach irgendwie war es dann endgültig vorbei. Und jetzt trägst du also in der U-Bahn manchmal noch echt alte Leute oder irgendwie so ganz Schlaue, die wissen, was tatsächlich abgeht. Aber echt nur noch ganz wenige. Es wird verdrängt, ganz klar.
Ich finde es super spannend hier in Südostasien. Also ich war jetzt letztes Wochenende in Laos und bei hier Flügen und öffentlichen Nahverkehr vielleicht 50% der Leute tragen eine Maske. Also wirklich viel mehr als in Deutschland aktuell. Nur die Chinesen relativ wenig. Also in Laos war der Anteil von chinesischen Touristen sehr hoch und die hatten eigentlich keine Masken auf. Daher trifft das trotzdem zu, was du gesagt hast, Manuel.
Es ist halt dann aber auch schon wahrscheinlich einfach ein Unterschied in der wirtschaftlichen Leistung, Krankenversorgung und so weiter. Ich meine, die ist jetzt in China auch nicht so super cool, aber wahrscheinlich besser noch als in Laos. Ich glaube, die Leute, die wurden auch ziemlich in der Pandemie ja eigentlich nur, wenn dann weggesperrt, und ansonsten ziemlich allein gelassen, habe ich das Gefühl, also im armen Teil von Südostasien. Und für die ist dann vielleicht doch noch eher verinnerlicht, dass sie sich nur selber schützen können und ansonsten auf sich allein gestellt sind und mal besser nicht krank werden, weil sonst die Familie wieder kein Essen hat.
Ja, und auch das Krankschreiben wie in Deutschland hast du ja auch in den wenigsten Ländern, dass du dann weiter Gehalt bekommst oder irgendwann Krankengeld, ne? Also in Deutschland kannst du dir einfach den gelben Schein holen, was jetzt viele tun, wenn du krank bist, und wirst weiter bezahlt erstmal. Jedenfalls bis es dann Krankengeld gibt. Aber in anderen Ländern, wenn du nicht arbeitest, gibt es auch kein Gehalt. Und da hat man ja auch keinen Bock drauf.
Ja, das stimmt. Und das tatsächlich auch nicht nur in so Südostasien, sondern halt generell. Ich glaube, ich habe auch davon gehört, dass in den USA halt auch nicht so einfach ist, wenn man krank ist.
Wenn man regulär krank ist, nicht. Weil Corona war ja so eine Ausnahme. Da haben die ja relativ großzügig auch so Geld Checks bekommen. Da war eigentlich schon bevor in China Tangping überhaupt so ein Thema war, ging das ja in den USA los, wo eigentlich Corona schon wieder besser wurde und dann wurde wieder alles geöffnet und dann haben sie, ja, oder so wie auch in Deutschland, ja, dann plötzlich gar keine für die ganzen, für die eher nicht so super coolen Jobs, so Kellnern und so, gab es da plötzlich irgendwie, haben die Leute gar nicht so, kann ich wieder arbeiten, so wollten gar nicht mehr. Fanden sie eigentlich voll cool zu Hause. So einfach mal ein bisschen mehr Netflix gucken, monatlich ein bisschen Geld auf dem Konto, reicht doch. Was braucht man mehr, um glücklich zu sein?
Traumhaft, traumhaft.
Okay, segensreich, dass wir uns seit langem mal wieder über Corona unterhalten haben. Aber es passiert auch sonst viel. Ich denke mal gerade an Nahost. Letzte China-Ticker-Folge war das ja ganz akut, gerade erst passiert. Und jetzt sind wir schon 4 Wochen, sind es jetzt schon, ja? 4 Wochen. Und von außen beobachtet, vermischen sich da einige Diskussionen zurzeit in Deutschland, kann ich so vermelden. Irgendwie die ganze Migrationsdebatte, die war ja schon davor, von wegen so viele Flüchtlinge und was weiß ich, und wie die sich hier verhalten, wie die untergebracht werden. Und das vermischt sich jetzt alles mit dieser Diskussion um Antisemitismus, Judenhass, was da abgeht in Gaza und so. Und der Ton wird irgendwie, ich habe das Gefühl, der Ton wird ein bisschen allgemein ein bisschen migrantinnenkritischer.
Ja, jetzt, wo die auch noch ihr Recht auf Versammlungsfreiheit alle wahrnehmen und da vor allen Dingen auch nicht so schöne Sachen auf Plakaten stehen haben. Ja, das trifft natürlich einen wunden Punkt bei vielen.
Richtig, ist natürlich eigentlich alles grundgesetzlich verbrieft. Ich war immer der Meinung, dass jeder und jeder auch ein Recht hat, ein Arschloch zu sein, solange sie das nicht mit den Fäusten austragen, schon gar nicht auf meinem Gesicht, wenn es geht. Aber naja, Yin, das finde ich super spannend, dass wir dich heute wieder dabei haben, weil du bist ja auch Einwanderin.
Ja.
Das verbindet uns beide in nur verschiedene Richtungen. Wie kriegst du das mit eigentlich? Was hältst du so von der, ich sag das mal, von dieser Erbschuld, die ja die Deutschen haben bezüglich der Juden und den Verbrechen im Dritten Reich, Holocaust, und dass jetzt immer wieder gefordert wird, dass eigentlich Einwanderinnen, die nach Deutschland kommen, praktisch diese ganze Geschichte und dieses Erbe dann übernehmen müssen und mitnehmen und Teil der eigenen Geschichte machen. Wie siehst du das? Ist das unfair?
Also ich muss sagen, ich finde das eigentlich völlig logisch. Also wenn ich in einem fremden Land lebe, dann versuche ich ja schon einfach so die Geschichte, die Kultur oder die Menschen halt zu verstehen. Natürlich dann dazu auch die Verantwortung. Ich werde jetzt wahrscheinlich die Verantwortung nicht so in den Schulden nehmen und dann sagen, dass ich halt, weißt du, so jede Juden und Juden, die mir begegnet, halt irgendwie helfen oder sowas. Vielleicht wird es dann für mich kein Herzensanliegen in dem Sinne. Allerdings ist es dann trotzdem für mich halt wichtig, dass ich das respektiere und dass ich das halt auch verstehe und dass ich das auch, wie kann man sagen, dass ich nicht dagegen stelle, weil letztendlich geht es ja um die Verantwortung von dem Land, wo ich dann gerade lebe. Und ich denke, das ist einfach super wichtig, dass man das respektiert.
Ja, das finde ich einen super Gedanken. Ich weiß nicht, Manuel, wie siehst du das als Immigrant in einem anderen Land? Wie siehst du das, dass man das respektiert, was man da vorfindet?
Ich finde es erstmal toll, dass Jin das so schön begründen kann und auch sehr moderat, auch das mit der Herzensangelegenheit. Ich denke, manchmal fällt es vor allem Politikern in Deutschland oder Politikerinnen oder wie auch immer und alles dazwischen, fällt es mal ein bisschen schwer, sich in die andere umgekehrt rein zu versetzen. Angenommen, sie seien, aus welchen Gründen jetzt auch immer, die Geschichte macht ja manchmal komische Dinge mit einem und seinem Leben. Angenommen, man befindet sich jetzt in einem Land, das jetzt vom ganzen System her nicht so aufgestellt ist wie Deutschland und ist eben dort hin immigriert. Und angenommen, dort würde jetzt von einem verlangt, dass man all die Geschichte dieses Systems und seiner Politik und wie sie die Zeitgeschichte interpretieren, dass man das auch genauso praktisch aufnehmen muss und dann positiv bejahen und am besten auch nicht kritisch hinterfragen. Vielleicht wisst ihr, wo ich ungefähr hin möchte, aber ich möchte es nicht allzu offen sagen.
Aber also es ist eigentlich ein guter Gedanke, muss ich sagen. Aber auch schwierig, ja. Also ich meine, an sich gibt es ja immer noch die Möglichkeit, also als Einwanderin auszureisen, ne, wenn man mit dem Prinzip halt nicht einverstanden ist.
Ja, ist klar, aber man wandert ja auch irgendwo hin oder ein oder bleibt irgendwo aus ganz verschiedenen Gründen. Das mag jetzt nicht nur sein, dass Leute geflohen sind, sondern sind vielleicht wegen Beruf irgendwo hin oder haben Familie gegründet. Es gibt ja so viel. Ich mach's mal ein bisschen konkreter. Es gibt ganz viele Leute, die hier unheimlich, weil sie dann gute Expat-Packages und so weiter haben, aber ich kenn einige Freunde, und das sind nicht unbedingt Deutsche, die hier ganz, ganz viel Geld in die Hand nehmen, damit ihre Kinder auf eine internationale Schule können, weil die es nämlich nicht von ihren Firmen und Arbeitgebern bezahlt bekommen. Und das sind richtige Summen. Das weiß in Deutschland keiner. Das würde niemand von der Uni in Deutschland zahlen. Und zwar nur, damit sie erstens eine gute internationale Ausbildung kriegen und aber auch, weil sie einfach nicht wollen, dass die Kinder montagmorgens zum Fahnenappell auf dem Platz stehen, die Hymne zu einer Flagge singen, mit deren sie auch andere Dinge verbinden als nur die neue Heimat. Und wenn man das jetzt wieder umdreht auf die Situation in Deutschland, dann sind es eigentlich Leute, die so eine Einstellung hätten, die ich trotzdem liberal finde, das wären praktisch die ersten, die von der Bild-Zeitung in den Flieger gesetzt würden.
Ja, also was mir so ein bisschen Sorgen macht, ist, dass, ich sag mal jetzt unter den aktuellen Vorkommnissen, die Rechte, also dass viele Politiker fordern, dass Rechte und Freiheiten eingeschränkt werden und eigentlich genau die Rechte und Freiheiten, für die Deutschland eigentlich stehen sollte. Und wahrscheinlich wäre es denen am liebsten, wenn in deutschen Schulen montags morgens alle erstmal einen Flaggeneid leisten würden. Also so wirken ja die aktuellen Forderungen. Die sind alle sehr patriotisch, nationalistisch, identitär. Das geht ja schon wieder in genau die Richtung, wo es eigentlich nicht hin sollte. Und das ist ja, ich weiß nicht, ich bin da so ein bisschen an George Orwell Bücher etc. erinnert, wo eigentlich dieses, die Leute, die eigentlich, ich sag mal, was Gutes fordern, wahrscheinlich eigentlich nur das Einschränken von Rechten Dritter wieder fordern und von Freiheiten. Also eigentlich genau das, was sie offen propagieren, nicht zu tun.
So, die Meinungsfreiheit endet dort, wo meine Meinung anfängt.
Solange sie richtig ist. Und die Versammlungsfreiheit gilt nur, solange man sich für richtige Zwecke und nicht irgendwie für Klima an die Straße klebt oder andere Sachen.
Ja, die Frage ist es wirklich ja ein bisschen, wo die Grenze ist. Ne? Wo ist dann die Grenze von Freiheit?
Es ist doch der alte, ist das nicht die goldene Regel, aber wie heißt denn das, dieser alte berühmte Spruch, die Freiheit eines jeden grenzt dort, wo die Freiheit eines anderen beginnt oder irgendwie so. Ist das nicht so diese Schnittstelle? Und in Deutschland hieß es lange immer, das sei das Grundgesetz. Wenn sich alle daran halten, dann kann man erstmal ganz gut auskommen. Jetzt ist natürlich das Prekäre, dass die Staatsräson, die jetzt immer wieder zitiert wird, die steht übrigens nicht im Grundgesetz.
Ich sag's mal so, ne? Grundgesetz ist irgendwie das eine und dann hat man natürlich die oft geschichtliche Verantwortung, von der man in Deutschland spricht. Schwierig, das in der aktuellen Situation irgendwie. Also ich glaube, du hast vorhin was Wichtiges gesagt, der Ton wird rauer und es ist nicht nur der Ton, aber beim Thema Migranten, aber da wird es gerade ganz besonders rau.
Und ich denke, vielleicht ist ja das, also ich meine, ja, Migration ist natürlich gerade sozusagen das Thema, aber also der Grund, warum dieses Thema gerade so heftig diskutiert ist, liegt vielleicht eher noch daran, dass es dann gerade in Deutschland wirtschaftlich vielleicht auch gar nicht so gut geht oder mit der ganzen Inflation und das Leben wird dann teuer, weniger Wohnräume. Das sind eigentlich auch Themen, die noch ein Feuer sozusagen dazugelegt haben, finde ich.
Finde ich einen guten Gedanken.
Ja, interessant, dass du den wirtschaftlichen Druck, und wenn er auch zum Teil nur gefühlt ist, ansprichst. Weil das hat, glaube ich, das haben ganz viele Gesellschaften zurzeit damit zu tun. Ich glaube, ganz viele Trends, die wir sehen, auch allgemein, dass alles in Richtung mehr Nationalismus, manchmal hin zum Chauvinismus geht, das hat ganz viel damit zu tun, dass Leute irgendwie das Gefühl haben, sie sind auf dem absteigenden Ast irgendwie so. Die Zukunft, es wird nicht mehr alles besser, man muss darum kämpfen, dass es wenigstens nicht schlechter wird oder so. Oder andere wollen mir was wegnehmen.
Ja, aber ich glaube, die Unzufriedenheit von den Menschen ist schon da.
Ja, aber worin liegt sie begründet? Ich meine, jetzt ist doch eigentlich Corona vorbei. Wir hatten 3 Jahre super Gründe, uns über alles aufzuregen. Manche haben das Querdenken angefangen. Jetzt müssten wir doch eigentlich, und die Inflation geht auch zurück, eigentlich könnte jeder mal so aufatmen, aber ja.
Ja, ich bin gespannt darauf, Manuel, wenn du nach Deutschland kommst, wie du die Stimmung wahrnimmst. Also es hat sich echt verändert und ich finde es gerade eine sehr schwierige Stimmung generell und wir sind auch sehr mit uns selbst beschäftigt und ich glaube, diese ganze Migrationsdebatte, Jin, das hast du echt völlig sehr, sehr gut analysiert, glaube ich. Das zeigt, glaube ich, auch, wie sehr wir da irgendwie mit uns selbst beschäftigt sind und gar nicht mehr raus in die Welt schauen. Und ich weiß nicht, ich mache schon mal eine kleine Vorschau auf das Gespräch, was ich geführt habe mit dem neuen CNBW-Beirat, Tim Weniges. Der hat auch viel davon erzählt, wie es für ihn war, im April das erste Mal wieder nach China zu kommen, nach der Pandemie und wie er die Stimmung einerseits in China, aber auch bei uns in Deutschland recht kritisch wahrgenommen hat. Und vor allen Dingen auch dieses, dass beide Länder gerade sehr stark mit sich selbst beschäftigt sind und das auch zu ja, so ein bisschen Kritik an dem jeweils anderen führt, wobei man eigentlich mal bei sich selbst genauer hinschauen sollte.
Dann hören wir doch da erstmal rein.
Heute darf ich im China-Ticker Tim Weniges begrüßen. Tim, du bist ja neu im CNBW als Beirat unterwegs. Magst du dich den Hörern kurz vorstellen?
Ja, vielen Dank für die Einladung zu dem Podcast und auch in den Beirat vom CNBW. Mein Name ist Tim Weniges. Ich bin Geschäftsführer der Unternehmer Baden-Württemberg. Wir sind ein Dachverband von 64 Branchen und vielen Mitgliedsunternehmen, aber auch bei Südwestmetall tätig. Das ist recht bekannt als Arbeitgeberverband der Metall- und Elektroindustrie. Ich war selber einige Jahre in China, habe da sozusagen eine enge Verbindung und freue mich, dass mit dem CNBW jetzt auch eine Plattform zum Austausch in Baden-Württemberg gefunden wurde.
Ja, klasse. Wir freuen uns auch sehr, dass du mit an Bord bist. Und du hast es ja gerade gesagt, also alleine durch deine Position und dadurch, dass du da in dem Verband so viele Subverbände und Unternehmen damit vertrittst, ist ja schon eine gewisse China-Relevanz bei dir vorhanden. Du bringst ja auch einiges schon an China-Erfahrung mit vor Ort. Ich glaube, du warst so 3 Jahre vor Ort.
Ja, das stimmt. 3 Jahre, von 2015 bis 2018.
Also so knapp vor der Pandemie zufällig zurückgeschafft.
Ja.
In welcher Funktion warst du denn vor Ort?
Ich war Leiter der Konrad-Adenauer-Stiftung in Shanghai. Die Adenauer-Stiftung hat in China insgesamt 3 Büros, in Peking, Shanghai und Hongkong. Hongkong ist ein Regionalbüro für Energiesicherheitsthemen, also ein hochaktuelles Thema, was für die ganze Region ist. Peking ist dann das politische Büro und Shanghai war das Büro für Wirtschaftsdialog, war aber zwischendurch auch wegen einer Vakanz 8 Monate zusätzlich für das Pekinger Büro zuständig. Das war eine auch sehr spannende Zeit.
Ja, super. Und damit bringst du jetzt natürlich viel Erfahrung, was die China-Themen angeht, mit in deine Funktion hier in Deutschland sowie in das CNBW. Du bist auch da der Wirtschaftsbeirat bei uns.
Genau.
Was sind denn aus deiner Sicht so die Hauptthemen, die Unternehmen in Baden-Württemberg aktuell beschäftigen, mit denen du dich beschäftigst in Bezug auf China?
Ja, die sind natürlich sehr vielfältig. Wir sind ein sehr exportorientiertes Land. Wir haben die letzten 20 Jahre auch ganz konkret in Baden-Württemberg durch die Zusammenarbeit mit China, durch die Öffnung Chinas, sowohl bei den Absatzmärkten als auch bei den Märkten für Vorprodukte und Rohstoffe sehr profitiert. In den letzten Jahren auch gesehen, dass zunehmend Know-how-Transfer von China nach Deutschland stattgefunden hat, was, glaube ich, nicht nur technologisch sehr wichtig ist, auch vom Innovationsstandpunkt, sondern eben auch wichtig ist, um ein bisschen die Augenhöhe herzustellen. Das ist, China ist nicht die lang verlängerte Werkbank und es ist auch nicht wie die schöne Initiative der AHK Shanghai, bei der ich auch im Beirat war damals, sagte, it's more than a market. Also man darf eben China nicht nur als Markt sehen, sondern eben auch als Innovationstreiber, als Trendsetter für vieles. Und das ist eine sehr, sehr enge Verknüpfung, von der beide Seiten sehr lange sehr viel profitiert haben.
Ja, und aktuell, auch wenn wir da sicherlich auf viele schöne Jahre zurückgucken können, sprechen ja viele aktuell eher leider von Decoupling, De-Risking in verschiedenen Ausprägungen. Ist das was, was die meisten Unternehmen beschäftigt oder ist das vielleicht auch ein Thema, was in den Medien größer gemacht wird, als es konkret ist? Wie kannst du das vielleicht ein bisschen einschätzen?
Also De-Risking ist Teil der DNA von Mittelstand. Ja, also De-Risking findet immer statt. Vor allem die mittelständischen Firmen, aber auch große Firmen werden sich nie einseitig abhängig machen von nur einem Markt oder von nur einem Zulieferer. Da müssen sie einfach mal mit einem Einkäufer sprechen. Der wird immer multiple Sourcing machen, der wird sich nicht abhängig machen. Es ist natürlich bei einem so großen Land wie China, einem so großen Markt, schwer, nicht in gewisse Abhängigkeiten zu rutschen. Die Frage ist, ob diese Abhängigkeiten zu Erpressbarkeiten führen. Also sind wir in einer Situation, wo uns jemand potenziell erpressen kann. Und das muss jedes Unternehmen für sich sehr genau auf den Prüfstand stellen. Dazu hat jetzt die Bundesregierung auch nochmal aufgefordert mit ihrer China-Strategie. Aber am Ende ist das alles nichts Neues, sondern es sind Unternehmensstrategien, die man hat. Wie man auch jetzt mit dem neuen Schlagwort Diversifizierung, was immer wieder aufkommt, und einer resilienteren Aufstellung, das sind ja jetzt die Schlagworte, unter denen das diskutiert wird. Das ist alles nichts Neues, das macht man. Aber man muss dann eben auch schauen, wenn ich diversifiziere, muss ich halt auch wissen, wohin ich diversifiziere. Und im Moment gibt es für viele Bereiche, aus den genannten Rohstoffe, Vorprodukte, Absatzmärkte, kein zweites China. Der Maschinenbaumarkt Chinas ist so groß wie der amerikanische, der europäische und der japanische zusammen. Das muss man sich mal vorstellen. Also kann man natürlich jedem einen Ratschlag geben, mach dich nicht zu abhängig. Und gleichzeitig ist jeder Unternehmensinhaber oder auch Vorstand von einem gelisteten Unternehmen, dem Unternehmen auch verpflichtet, das zu den richtigen Ergebnissen zu führen. Und da, glaube ich, spielt China immer noch eine sehr, sehr wichtige Rolle.
Wie schätzt du denn die wirtschaftliche Verflechtung ein in den vielleicht aktuell und in den letzten Jahren? Ist es wirklich so, dass sich das entzerrt oder ist es, wie du sagst, man hat sich damit eh beschäftigt und eigentlich läuft es im Hintergrund jetzt mal professionell weiter aktuell? Oder gibt es da auch noch weitere Herausforderungen, vor denen wir aktuell stehen?
Ja, ich glaube, man kann das Ganze natürlich nicht ganz ohne die Pandemie sehen. Viele haben Betriebsstätten, Unternehmen, richtige Fabriken in China. die sie jetzt 2-3 Jahre nicht besuchen konnten. Die liefen irgendwie auf Autopilot und jetzt fährt man hin. Seit März, ich war gleich im März auch da und seitdem reisen viele nach China, schauen sich an, wie läuft die Firma, wie läuft auch die Lokalisierungsstrategie, weil wir natürlich viel weniger Expats in China haben aufgrund der Corona-Erfahrungen oder der Lockdown-Erfahrungen. Wie funktioniert das mit lokalen Mitarbeitern? Wie ist die ganze Situation? Und jetzt treten wir in diese nächste Phase ein, wo dann Entscheidungen getroffen werden müssen. Also Entscheidungen getroffen werden müssen, mache ich die Neuinvestition in einem bestimmten Betriebsteil wieder in China oder gehe ich dann vielleicht in andere Märkte in Südostasien oder in andere Produktionsstandorte? Und daher kommt es dann sehr stark darauf an, von welcher Branche wir sprechen. Wenn wir über Branchen sprechen, die einem großen Wettbewerbsdruck in China ausgesetzt sind, wo die Chinesen sehr aufgeholt haben, dann ist natürlich ein nicht zusätzliches Investieren eigentlich schon ein Rückschritt. Ja. Und da ist es schon so, dass ich mich eigentlich zurückziehe, wohingegen in anderen Bereichen ein Plus minus Null auch das den Status so hält. Andere investieren wiederum. Wir sehen ja, dass die Investitionen in China, die Bundesbank hat es letzte Woche veröffentlicht, steigen auch von deutschen Unternehmen, weil die natürlich auch wissen, dass es ein Risiko gibt, in China zu sein und es gibt ein Risiko, in China engagiert zu sein, aber es gibt eben auch ein Risiko, nicht in China zu sein. Und das ist etwas, was die sehr, sehr ernst nehmen und sich das abwägen müssen. Und das muss jedes Unternehmen für sich machen. Das kommt sehr aufs Produkt an, es kommt sehr auf den Markt an. Und wie auch ich angewiesen bin auf das Marktfeedback. Ja, also mein lieber Freund Jörg Wutt gesagt immer, das ist der Fitnessraum für die deutsche Industrie, ja, China. Weil ich natürlich einen sehr, sehr unmittelbaren Markt, ein unmittelbares Marktfeedback bekomme, eine unmittelbare Rückmeldung bekomme, ob jetzt mein Auto oder meine Maschine den Kundenerwartungen der Chinesen entspricht oder nicht. Das ist ein sehr harter Markt und das brauchen wir ja auch. Also sonst können wir ja keine zukunftsfähigen Produkte anbieten.
Also zusätzlich zu der Marktgröße und dem Potenzial halt nochmal als Fitnessraum, um Marktfähigkeit sozusagen zu testen und wahrscheinlich auch dann für zukünftig für andere Märkte, wo man dann in Konkurrenz mit chinesischen Unternehmen tritt. Ja, das macht es natürlich nicht so einfach, den gut gemeinten Ratschlägen immer zu folgen. Du sagtest gerade, du warst vor Ort im März. Wie war denn so da die Stimmung, einfach mal so subjektiv gesehen mit den Personen, mit denen du gesprochen hast, was du so mitbekommen hast im Land?
Ja, ich habe natürlich den Vorteil durch meine verschiedenen Funktionen, die ich hatte, dass ich, glaube ich, ein relativ breites Bild bekomme. Also von Leuten aus Diplomatie, aus Politik, aber auch aus der Bankenwelt, aus den Fonds und aus den Unternehmen direkt, sowohl aus chinesischen als auch ausländischen Unternehmen. Und mein Eindruck, ich war 2 Wochen vor Ort, war, das ist ein Land unter Stress. Ja, das war natürlich jetzt im März, war es noch eine sehr ungewohnte Situation. Es waren noch kaum Ausländer da. Man hat sich, alle, die irgendwie Shanghai kennen, am Jing'an-Tempel gegrüßt und hat gesagt, wo kommst du her? Wo es früher völlig normal war, dass da relativ viele Ausländer aufeinander waren. Das hat sich alles geändert. Ich habe auch für chinesische Verhältnisse ein mindestens sehr gedämpften Optimismus vernommen. Ich will noch nicht von Pessimismus sprechen, aber sehr gedämpftem Optimismus, wie man jetzt aus dieser ganzen Situation wieder herauskommt. Auch die Frage, wie stark die Wirtschaftskompetenz bei den handelnden politischen Vertretern ist. Wir dürfen ja nicht vergessen, viele sehr kluge Köpfe der Regierung, die auch viel im Wirtschaftsbereich getan haben, denkt man an Liu He oder auch Li Keqiang selber, sind ja nicht mehr da. Und da war natürlich die Unsicherheit, wer kümmert sich jetzt um die Wirtschaft? Wer kümmert sich jetzt darum, dass die ganze Maschine am Laufen bleibt? Und dass man vielleicht auch in so ein New Normal, wie es manchmal heißt, hineingeht, was aber natürlich für China ein wirklich schwieriges, eine schwierige Entwicklung ist. Ja, also deswegen sehen wir die hohe Jugendarbeitslosigkeit, deswegen sehen wir die verschiedenen Problemfelder, denke man an den Immobiliensektor oder auch an die Staatsverschuldung, insbesondere der Provinzen und der Städte. Da gibt es also ganz, ganz viele Aspekte, die das Land unter Stress setzen. Das ist ziemlich eindeutig. Und ich kann immer nur in unserem Sinne und auch im Sinne der Chinesen hoffen, dass diese Stressfaktoren abgebaut werden und dass man da wieder auf einen vernünftigen Wachstumspfad kommt, wo alle ihren Platz haben.
Mal von, ich nenne es mal vorsichtigem Optimismus, wie du es gerade, oder gedämpfter Optimismus hattest du, glaube ich, benutzt, hin zu vielleicht Pessimismus. Also wenn ich mal nach hier hingucke, an unsere Lage aktuell, sind die Lagen vergleichbar? Natürlich sind sie ganz unterschiedlich, was die Systeme, vielleicht auch die konkreten Probleme angeht. Aber so gefühlt, wenn man sich die Welt anschaut, haben wir irgendwie zwei große Volkswirtschaften, die aktuell nicht so laufen wie erhofft. Und das sind wir und die Freunde in China. Kann man das so sagen oder ist das zu stark formuliert?
Also ich glaube, die Ursachen sind sehr breit, sehr unterschiedlich. Das ist, der Vergleich hinkt wahrscheinlich etwas. Zumal wir ja mit den USA eine Volkswirtschaft haben, die gerade ziemlich gut läuft und ziemlich attraktiv ist, auch für viele Investitionen. Es gibt derzeit auf allen Seiten eine etwas abwartende Haltung. Man schaut etwas unsicher darauf, wie die nächsten Schritte sein werden. Wie werden sich die Dinge entwickeln? Welche neuen Anreize kommen hinzu, sowohl in Europa als auch in China? Die Amerikaner haben ihrerseits mit dem Inflation Reduction Act ein sehr attraktives Angebot vorgelegt, was ja auch, wenn man die Medien verfolgt, viele Unternehmen annehmen. Und jetzt ist halt die Frage, wie reagieren China und Europa darauf? Ich sehe das im Moment noch nicht so ausgeprägt. Es gibt einzelne Punkte, wo man auch mit viel Subventionen versucht, Investitionen nach Europa oder nach Deutschland zu locken. Denken wir an Intel, denken wir an TSMC. Und die Chinesen machen das natürlich auch. Aber es scheint mir noch keine ganz kohärente Antwort zu sein.
Jetzt hast du gerade von Subventionen und vor allen Dingen ja die Chip-Prozessorhersteller genannt. Da gibt es ja auf der anderen Seite auch wirklich Sanktionen gerade, die vor allen Dingen auch im Bereich von künstlicher Intelligenz verhindern sollen, dass die neuesten Chips nach China gelangen, dass dort auch die Fertigungstechnologie entsprechend aufgebaut wird. Wie schätzt du das ein? Wie wirkt sich diese, vor allen Dingen die US-Sanktionen, die es in dem Bereich gibt, auf unsere Unternehmen aus und ihre Investitionsentscheidungen?
Also auf unsere Unternehmen wirkt sich natürlich vor allen Dingen erstmal das US Investment Screening aus. Also das heißt, die Amerikaner formulieren hier ja sehr deutlich, dass Firmen, die zu stark engagiert sind, vor allen Dingen in bestimmten Bereichen in China oder mit China, ich sage es mal ein bisschen salopp, auf dem amerikanischen Markt Probleme bekommen. Andererseits empfehle ich immer bei den Amerikanern nicht darauf zu schauen, was sie schreiben oder sagen, sondern darauf zu schauen, was sie am Ende tun. Ja. Und der Handel zwischen den Vereinigten Staaten und China ist auf einem Höchststand. Also es gibt viel Rhetorik, aber am Ende ist auch vieles möglich. Es gibt natürlich bestimmte Bereiche, du hast es genannt, Halbleiter, sicherheitsrelevante Punkte, da drehen die Amerikaner die Daumenschrauben fest. Ich glaube, dass das die Entwicklung in China etwas verzögern wird, wird es etwas zurückwerfen. Aber am Ende wird es natürlich dazu führen, dass die Chinesen sich diesen Teil selber aufbauen. Und dann wird die Frage an Europa gestellt, wie reagiert ihr? Also wir sehen ja jetzt auch schon Entwicklungen, denkt man nur mal an ASML, also die zum Beispiel die Produktionsstätten bauen. Die Frage an Europa wird dann irgendwann gestellt und das werden beide Seiten stellen. Ja, das werden die Amerikaner stellen und das werden die Chinesen stellen. Und da müssen wir eine klare Position haben, wie wir uns verhalten. Ich glaube aber, dass, wie ich überhaupt bei solchen protektionistischen Maßnahmen glaube, dass sie immer nur kurzfristig wirken, wenn überhaupt, und langfristig eher dazu führen, dass diese Länder und diese Formen sich stärker etablieren und stärker daraus herausentwickeln, als sie es vorher waren.
Okay. Ja, um so ein bisschen den Dreh zu bekommen zu den positiven Themen. Du bist ja auch sehr engagiert im Bereich kultureller Austausch. Magst du dazu noch ein bisschen was erzählen? Ist das etwas, was für dich Teil deiner Arbeit ist oder ist es Hobby nebenbei, Berufung?
Ja, ich meine, ich sage es mal so, ich mache keinen Hehl daraus, dass ich gerne in China war in der Zeit. Ich habe China als ein wahnsinnig gastfreundliches, interessiertes, neugieriges Land kennengelernt, das wissen wollte, wie wir die Dinge angehen. Und ich habe China als ein Land kennengelernt, das, wo die Menschen etwas möglich machen wollen. Und das ist etwas, was man jetzt kulturell vielleicht auch von uns etwas unterscheidet. Mhm. Also bei uns gibt es sehr viele Bedenken, sehr viele Skeptiker. Und das ist etwas, was mir jetzt unabhängig von irgendeiner politischen Einschätzung oder politischen Aussage, was mir einfach imponiert hat an China. Das muss ich einfach sagen. Es gibt es übrigens nicht nur in China, es gibt es auch in vielen anderen Ländern der Welt. Aber ich fand das faszinierend. Und das hat auch dazu beigetragen, dass ich dort so gerne war. Ich glaube, dass das ein bisschen abgenommen hat. Also das kann ich aus vielen Berichten hören von Menschen, die jetzt noch in China sind und auch bei meinem eigenen Besuch. Man schaut mehr auf sich selbst. Das ist eine Entwicklung, die vielleicht auch weltweit zu beobachten ist. Es gibt immer so Wellenbewegungen von Schließungen und Öffnungen. Das hat Golo Mann mal sehr schön beschrieben, auch über die Deutschen, wie sie sich sozusagen einerseits immer für alles interessieren und dann nach kurzer Zeit auf einmal alles wieder verteufeln, was von außen kommt. Und wir sehen diese Bewegungen in allen Ländern dieser Welt und eben jetzt auch in China. Also China ist jetzt nicht auf dem Öffnungspfad im Moment. Ja, China ist eher auf dem Schließungspfad. Aber ich gehöre dann halt zu denjenigen, die sagen, jetzt schauen wir mal auf uns selbst. Was machen wir denn? Sind wir denn so wahnsinnig offen? Interessieren wir uns denn, was da passiert? Oder schauen wir auch eher auf unsere Probleme? Das ist das Einzige, was ich versuche, daraus mitzunehmen. Und dass man einfach mal wieder ein bisschen daran anschließt, dass es gibt keine Alternative zum Dialog. Ja? Also wenn wir jetzt anfangen, vielfältigen Austauschprogramme, die es früher gab, Schüleraustausch, Studentenaustausch. Wenn wir daran nicht mehr glauben und wenn wir das nicht mehr unterstützen, dann gibt es eben keinen Dialog. Und den brauchen wir ganz, ganz dringend. Das gilt, wie gesagt, nicht nur für China, das gilt für viele Länder. Aber es ist etwas, was mich aufgrund meiner Zeit in China und meiner Aufgabe auch, die ich da hatte, die natürlich sehr am Dialog orientiert war, einfach besonders umtreibt. Ich glaube, dass die Beziehungen im Moment nicht nur wegen der, sagen wir, politischen Klippen, die es zu nehmen gilt, schwierig sind, sondern auch, weil es das gegenseitige Interesse fehlt und die Zugänge fehlt. Und deswegen sind ja auch solche Plattformen wie der CNBW wichtig, dass dieser Dialogkanal offen bleibt. Wenn der Dialogkanal einmal verschüttet ist, dann ist er unheimlich schwer, wieder neu aufzubauen.
Ja, und du sagst es. Und ja, ich meine, die Öffnungsgeschichte von China war lange Zeit sehr positiv. Aktuell geht es eher in die andere Richtung. Hoffen wir mal, dass es so wellenförmig ist, wie du sagst, und hoffentlich wieder in die andere Richtung geht.
Ja, man muss natürlich fairerweise sagen, dass diese Schließungswelle seit 2012, seit Xi Jinping Präsident ist, schon sehr tief und sehr lang ist. Das muss man ehrlicherweise sagen. Aber die Frage ist, ob das nicht vielleicht auch eine zwangsläufige Entwicklung ist, dass es sowas immer wieder gibt. Ja, das wird man sehen und das macht es auch nicht einfacher. Umso wichtiger ist es, einen differenzierten Blick auf China zu haben. Ich sage immer, wenn man die deutsche Medienlandschaft oder alle, die sich irgendwie zu China äußern, anschaut, dann gibt es da eine sehr große Gruppe. Das sind die alles verteufeln, was aus China kommt. Also da ist es eigentlich auch völlig egal, was die sagen und womit sie sich beschäftigen. Und dann gibt es die, ist das scherzhaft, die Panda-Streichler, die alles toll finden, was aus China kommt. Beides ist falsch. Ja, beides ist falsch. Es gibt genug Punkte, also wenn ich nur für die Wirtschaft nicht spreche, aber auch für andere Bereiche, es gibt genug Punkte, die man kritisieren kann an China, um Gottes Willen. Also da gibt es genug Themen. Aber erstens ist die Frage, muss ich die immer an den Anfang stellen oder versuche ich am Anfang erstmal auf das zu schauen, wo wir gemeinsame Interessenlagen haben, wo wir gemeinsame Punkte haben, über die wir uns schnell verständigen können. Und das gilt ja jetzt nicht nur für die große Politik, das macht man ja mit seinem Nachbarn auch. Ja, dass man, wenn man dem den ganzen Tag erzählt, was an einem nicht passt, dann ist der Dialog halt ein bisschen schwieriger, als wenn ich mal versuche, ein, zwei Punkte rauszufinden, die uns irgendwie eint und wo wir gemeinsam interessieren.
Ja, und du hast ja auch gerade eben schon gesagt, man muss natürlich auch immer auf sich selber und sein Interesse gucken. Du hast gerade in China geht das die Neugier vielleicht ein bisschen zurück. In Deutschland ist sie natürlich auch stark zurückgegangen. Also wenn man sich die Zahlen anschaut von Personen, die Chinesisch studieren, die sich mit dem Thema China beschäftigen, das Interesse an, was in China passiert, ist natürlich auch bei uns zurückgegangen. Und das ist natürlich dann auch irgendwann, so schade es menschlich und kulturell ist, natürlich auch ein Risiko für die Wirtschaft, wenn wir keine jungen Arbeitskräfte mehr haben, die sich offen mit China auseinandersetzen und eine Dialogbereitschaft haben. Wie schätzt du das ein?
Ja, also ich meine, du hast es ja gerade selber gesagt. Es liegt ja in unserem Interesse, dass wir China-Kompetenz haben. Und da waren natürlich die letzten 3-4 Jahre wirklich eine Katastrophe. Ja. Also kein Austausch, viel weniger Mitarbeiter vor Ort. Also alleine, wenn man mal die Zahl der Expats anguckt, die natürlich in China waren, die dort automatisch China-Kompetenz aufgebaut haben und die wieder zurücknehmen in ihre Heimatunternehmen oder in andere Länder, in Drittstaaten, wo ja China immer eine Rolle spielt. Ja, China spielt nicht nur für Deutschland eine Rolle, auch für deutsche Firmen in der ganzen Welt ist China immer ein Konkurrent, immer ein Partner da vor Ort im wirtschaftlichen Bereich, wo China immer eine Rolle spielt. Das heißt, das ist wirklich dramatisch, dass wir jetzt einen solchen Aderlass in der China-Kompetenz haben. Die werden wir auch so schnell nicht aufholen. Also wir werden jetzt, ich glaube, die Anzahl der Experts wird sicherlich so schnell nicht mehr das Niveau erreichen, wie wir es heute haben. Ob das berechtigt ist oder nicht, das steht mir gar nicht zu, das zu beurteilen. Aber es wird viel schwieriger werden, Menschen dorthin zu bekommen. Und das ist natürlich das Ergebnis der Lockdown-Politik der Chinesen. Ich meine, wenn man Shanghai kennt, jetzt reden wir immer nur von Shanghai, aber es gibt auch noch ein paar andere Städte. Das sind ja nun für uns, vor allen Dingen als Ausländer, weltoffene Städte gewesen. Ja. Ja, und erstmals haben die Ausländer selber gemerkt, wozu das System in der Lage ist, was bisher natürlich immer nur die Chinesen getroffen hat. Und das war der große Moment, wo auch alle sagten, hoppla, die können auch uns wegsperren, die können es auch mit uns, können auch mit uns hart ins Gericht gehen. Und ich glaube, das war eine ganz, ganz wichtiger Moment, also im negativen Sinne wichtiger Moment, der vieles verändert hat.
Ja. Und dann natürlich auch noch die Anzahl der Flugverbindungen und die Preise der Flugverbindungen etc., die es natürlich für viele, die es gewohnt waren, mal eben nach Hause zu fliegen, wenn was war, es auch nicht mehr so einfach gemacht hat.
Ja, ja, aber auch da muss man sagen, als ich jetzt im März da war, habe ich Ausländer und Chinesen getroffen. Und das war immer das gleiche Muster. Die Ausländer sprachen alle vom letzten Jahr und die Chinesen alle vom nächsten Jahr. Also die Chinesen schalten dann auch relativ schnell wieder um und sagen, also das war alles furchtbar und das war schlecht. Da möchten wir aber eigentlich gar nicht drüber reden. Wir wollen jetzt über das nächste Jahr reden, wie es weitergeht. Machen hier keine Vergangenheitsbewältigung. Und auch das ist natürlich wieder irgendwie ein überaus sympathischer Zug.
Ja, wollen wir den nochmal befolgen? Wie sieht's für dich in einem Jahr aus? Lass uns mal in die Glaskugel schauen. Wo geht's hin? Was hast du vor mit dem CNBW und mit deinen sonstigen Tätigkeiten?
Naja, also ich hoffe, dass wir wieder ins Gespräch kommen. Also wir haben momentan sehr viele Anfragen von Delegationen aus China, die nach Deutschland kommen wollen, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und ich sehe hier eine starke Zurückhaltung. Die zu empfangen, mit ihnen in Austausch zu treten. Es gibt einfach jetzt Vorbehalte, die stärker sind als noch vor ein paar Jahren. Ich bin ein bisschen erinnert an die Zeit 2016, als ich in China war, gab es die Debatte über die NGO-Gesetzgebung. Da wollten die Chinesen alle mit mir nichts zu tun haben, ja, weil sie immer gesagt haben, ja, solange die Gesetzgebung nicht durch ist, wissen wir gar nicht so ganz genau, was wir mit dem machen dürfen. Und da lief dann vieles informell und nicht offiziell. Und jetzt ist eine ähnliche Situation. Ja, alle sind, China wird ein bisschen mit spitzen Fingern angefasst. Also einerseits sind alle da und wollen auch weiter was machen. Aber es ist gerade nicht die Großwetterlage, dass man sich auf Gruppenfotos mit chinesischen Delegationen ablichten lässt. Und da hoffe ich doch sehr, dass wir uns da ein bisschen bewegen, alle zusammen, und diesen Dialog wieder suchen. Ja, das heißt ja nicht, dass wir gleich gemeinsam die rote Fahne schwenken müssen, sondern das heißt ja nur, dass man wieder anfängt, sich füreinander zu interessieren. Und ich sage auch, das ist aus den genannten Gründen auch nicht nur den Absatzmarkt, sondern eben auch technische Kooperation, Innovation. Es ist in unserem eigenen Interesse da, diesen Dialog aufrechtzuerhalten. Also da hoffe ich, dass wir ein großes Stück weiterkommen und diese Fäden wieder aufnehmen. Es gibt so unzählig viele Dialogformate, die seit Jahren nicht getagt haben. Ja, jetzt gerade letzte Woche hat es ja den Finanzdialog gegeben, erstmals wieder. Es gibt ganz viele Dialogformate, die installiert sind, wo Menschen eine Rolle spielen, und die müssen sich jetzt auch wieder treffen und die müssen den Anfangspunkt machen.
Geburtenkontrolle war ja lange Zeit auch ein sehr kontroverses Thema in China, und jetzt wird da ja eine ziemliche 180-Grad-Wende eingelegt. Yin, du bist auch noch die Generation ein Kind, oder?
Richtig.
Ja. Und letztendlich hat sich deine Generation durchgesetzt. Also auch, das wird sich jetzt mal nicht verändern, glaube ich. Ja. Und damit hadert natürlich die Parteiführung, weil sie jetzt feststellen, wir haben zu wenig Kinder. Und irgendwie alles, was wir vorher die letzten 20 Jahre gepredigt haben, war voll falsch. Aber das dürfen wir natürlich nicht sagen. Darum war es voll klug, aber jetzt ist eben was anderes klug. Und wie können wir das den Leuten klar machen? Dazu schreibt die New York Times, das ist ein Artikel jetzt von vor ein paar Tagen, vom 2.11. Und zwar unter der Überschrift: Chinas männliche Führungskräfte signalisieren Frauen, dass ihr Platz zu Hause ist. Wo bist du eigentlich gerade, Yin, als chinesische Frau?
Als chinesische Frau stehe ich gerade in meinem Büro.
Okay.
Seit frühmorgens um 8 und mache gerade mit zwei Männern Podcast.
Siehst du bist also genau das Publikum, das jetzt hier die Partei ansprechen möchte. Also, die Lösung der Kommunistischen Partei für die demografische Krise des Landes und die sich verlangsamende Wirtschaft besteht darin, Frauen wieder in traditionelle Rollen zu drängen.
Das finde ich echt krass.
Ja, das kann man jetzt so oder so sehen. Also Xi Jinping, der Führer, saß bei der Eröffnung des Nationalen Frauenkongresses, so heißt nämlich dieses Gremium, im Mittelpunkt. Das trifft sich wohl übrigens alle 5 Jahre. Auch irgendwie ein Rhythmus, über den man mal nachdenken kann. Hallo Gerhard Schröder, Gedöns. Ja, aber bitte nur alle 5 Jahre. An der Spitze eines großen runden Tisches hielt Herr Xi am Montag bei der Abschlussbesprechung einen Vortrag vor den weiblichen Delegierten. Und da hat er gesagt: Wir sollen aktiv eine neue Art der Ehe und Kultur des Kinderkriegens fördern. Und fügte hinzu, dass es die Aufgabe der Parteifunktionäre sei, die Ansichten junger Menschen zu Liebe und Ehe, Fruchtbarkeit und Familie zu beeinflussen. So.
Jetzt. Kannst du hier die Internationale einspielen beim Schnitt?
Oh, ja. Gute Idee, sehr gute Idee. Ja. Bemerkenswert wird da weiter reportiert, wie Beamte die Gleichstellung der Geschlechter runterspielten. Stattdessen konzentrierten sie sich darauf, die Versammlung zu nutzen, um Herrn Xis Ziel für chinesische Frauen durchzusetzen. Doppelpunkt: zu heiraten und Kinder zu bekommen. Das Ganze schließt dann ein bisschen mit einer Klammer und einem Rückgriff in die Geschichte. Er ist ja trotz aller Aufrufe von Herrn Xi an Frauen, sich für die Geburt von Kindern einzusetzen, es dann doch eher unwahrscheinlich sei, dass die Bemühungen der Partei, die Geburtenrate ausreichend zu steigern, um den Bevölkerungsrückgang des Landes umzukehren, also eher nicht genügen und nicht klappen werden. Das heißt, es sei denn, sie ist bereit, also die Partei, nicht die Frau, zu strengeren Maßnahmen zu greifen, um Frauen, die sich gegen Kinder entscheiden, zu benachteiligen oder zu marginalisieren. Aha. Und ein guter Herr Professor Fubing Su, oder eher Su Fubing, für Politikwissenschaften am Vassar College, das ist übrigens in New York, der sagt dann: Wenn die Partei den Körper und die Geburtsrechte der Frauen für ihre Ein-Kind-Politik opfern konnte, dann könnten sie das den Frauen erneut auch bei der Mehrkind-Politik machen, also ihren Willen aufzwingen. Tja, was machen wir jetzt? Also, die AfD lässt sich bestimmt gerne von sowas inspirieren, habe ich das Gefühl. Aber ist das die richtige Ansprache für junge chinesische Frauen?
Oh, ich glaube, es wird dann wahrscheinlich schwierig sein. Ne? Also eine Frage kommt tatsächlich gerade bei mir im Kopf, also in diesem Frauenkongress. Was ist denn überhaupt die Durchschnittsalter? Es wird wirklich ganz interessant sein, weil ich kann mir dann tatsächlich auch schwer vorstellen, dass junge Chinesen sowas was ist sowas wirklich vorschreiben lassen würden, das könnte ja vielleicht könnte auch schwierig für die Parteiführung sein, um sowas überhaupt durchzusetzen, ganz ehrlich gesagt. Also da mache ich mir tatsächlich eher Sorge um die Parteiführung als um die Frauen in China, weil wir einfach hier eine ganz andere Moral, sage ich mal, aufgewachsen. Ne? So, es sind, die Frauen sind ja die Hälfte von dem Himmel. Das wird schwierig sein. Also ich glaube, die Chinesinnen, ja, ich meine, ja, natürlich je nachdem, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass gerade meine Generation, die Frauen haben schon eine ziemlich starke Selbstbewusstsein. Oh, das wird dann schwierig. Bin gespannt.
Ja, du hast ja auch das Bild gesehen, was über dem Artikel ist. Ich meine, erstmal in der ersten Reihe 7 Herren, würde ich mal sagen, die sind alle mindestens Ende 60.
Ja.
Und darüber hinaus. Und dahinter dann natürlich schon einige Frauen, aber auch ja nicht mehr im gebärfähigen Alter.
Das sind sozusagen die Generation, die jetzt ihr Kinder immer so sagen, ja, mach doch ein Kind, ich komme mich um das Kind. So.
Die natürlich alle extrem Karriere gemacht haben, weil sonst wären sie nicht dort in diesem Foto.
Ja, klar. Klar, ja.
Aber die sind wahrscheinlich alle, die durften kurz, die waren wahrscheinlich beim Kochen. Wahrscheinlich sind noch die halbfertigen Jiaozi sind noch zu Hause auf dem Küchentisch. Und nach dem Foto mussten sie gleich zurück und die fertig machen. Und ja.
Kurz rausgezogen, ja, genau, um mal ein schönes Foto zu machen und gleich wieder zurückschicken. Ja, ich meine, sowas ist ja tatsächlich immer, ne? So, ich meine, es ist ja einfach gesagt, immer wenn es der eine selbst nicht betrifft. Also so die Frauen, die jetzt nicht mehr, die schon in, also so schon in Ehe sind und schon ihr Kinder schon Erwachsene sind, es betrifft sie natürlich nicht. Ja, dann ist es auch einfach gesagt.
Wir beobachten es. Also in China ist ja eigentlich immer noch eine recht gängige Begrüßung Chigolama. Und vielleicht heißt es in Zukunft dann Shengolama. Wer weiß.
Oh Gott.
Oh, schrecklich.
Ja, ich weiß nicht. Also ich sag mal so, dieser Anerziehungspolitik-Stil, der sorgt auf jeden Fall gut für gut Gesprächsstoff bei uns im China-Ticker. Also sehen wir doch mal die positive Seite dieser seltsamen Äußerungen.
Das ist schon immer meine These. Die Chinesen und die Chinesinnen, die sind offen, die haben ihren eigenen Kopf, die können selbstständig denken und sie zeigen es immer dann, sobald sie mal länger als ein Jahr nicht in China sind.
Ja, die Frage ist aber auch, ob sie da jemals zurückgehen wollen.
Wahrscheinlich eher nicht, wenn die erste patriotische Großtat, die von ihnen verlangt wird, ist, möglichst 2 Kinder bei der Einreise noch am Flughafen zu zeugen.
Oh, jetzt wird's ganz übel.
Unsere Veranstaltung beginnt diesmal in Peking und zwar im German Center. Da findet am 25. November die International Students Internship Fair 2023 statt. Und von Peking machen wir einen Sprung nach Berlin. Dort am 5. Dezember berichtet Sonja Mühlberger von ihrer Zeit in Shanghai, wo sie 1939 als Kind von aus Deutschland geflüchteten Emigranten geboren wurde. Weiter geht's mit den Freunden und Verwandten des CNBW und zwar am 14. November Vortrag Außenminister Wang Yi und die Transformation der chinesischen Außenpolitik, das in Konstanz beim China-Zentrum der HTWG. Selber Tag, aber andere Stelle, diesmal in Stuttgart und zwar bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Die beschäftigt sich im Haus der Geschichte Baden-Württemberg mit dem Thema die USA und die BRICS. Ende der Hegemonie durch Multipolarität? Keine Anmeldung erforderlich, also einfach nur Gange. Am Tag darauf, auch in Stuttgart, die Landesagentur für Umwelttechnik und Ressourceneffizienz hält ab den 12. Kongress BW, Ressourceneffizienz und Kreislaufwirtschaft. Das ist am 15. und 16.11. Auch am 15. November in der Europäischen Akademie Berlin geht es um History of Sino-American Relations. Und schon am nächsten Tag, 16. November, die IHK-Region Stuttgart beschäftigt sich mit Lieferketten-Diversifizierung in Fernost, Risiken in China beherrschen und Chancen in den ASEAN-Ländern nutzen. Das ist online.
praktisch gleichzeitig in Peking und auch online Green Factories and Green Building, German Center, Beijing. Das Konfuzius-Institut an der Universität Freiburg will uns am 21. November Erhellendes zu chinesisches Denken der Gegenwart näherbringen. Schlüsseltexte zu Politik und Gesellschaft. Online. 21. November, die AHK mit dem Thema Innovationsstandorte der Zukunft. Welche Rolle spielen Hongkong und die Greater Bay Area? Das ist in Stuttgart. Und am 24. November, da findet statt die Jahrestagung China-Strategie 2023, wirtschaftliches Umfeld, und zwar von der Deutsch-Chinesischen Juristenvereinigung, der IHK Stuttgart und dem CNBW. Und dann noch am 29. November, China-Forum Bayern, China und die Macht der Normen, das ist online. Und hiermit entlasse ich euch jetzt alle in das, was ihr auch gerade tut. Hoffentlich mit Freude, mit Spaß, Optimismus und allem drum und dran. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.